Wolfram Eilenberger, Feuer der Freiheit, die Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten, 1933 bis 1943. Gelesen von Nadine Zadam und Frank Streichfuß.
Während in Berlin die Gestapo Hannah Arendt verhaftete, sorgte sich Ayn Rand in New York um ihre Familie, die sie im stalinistischen Russland zurücklassen musste. Und während Simone de Beauvoir noch unbeschwert ihrem Pariser Bohème-Leben nachging, kämpfte Simone Weil unermüdlich gegen die Ausbeutung französischer Arbeiter. Vier ganz unterschiedliche Frauen und Schicksale. Doch sie alle eint, dass sie ihr Denken in den Dienst der Freiheit stellten, als totalitäre Gewalt Millionen Menschen unterjochte. In diesen Blinks begleiten wir die vielleicht vier prägendsten Denkerinnen des 20. Jahrhunderts durch eine finstere Zeit, von 1933 bis 1943. Hannah Arendt, Ayn Rand, Simone de Beauvoir und Simone Weil waren Ausnahmeerscheinungen. Wir erklären dir ihre wichtigsten Ideen, zeigen ihre Stärken und Schwächen, ihre Obsessionen und Leidenschaften. Und du wirst lernen, wie stark das Denken dieser vier Philosophinnen mit ihren Lebensläufen verknüpft war.
Blink Nummer 1. Die rote Simone macht Ärger.
Wir beginnen unsere philosophische Zeitreise mit der vielleicht unbekanntesten der vier Protagonistinnen, Simone Weil. Es wird höchste Zeit, dass wir diese französische Vordenkerin wiederentdecken. Obwohl sie schon mit 34 Jahren starb, hinterließ sie ein philosophisches, spirituelles und literarisches Werk, das so kompromisslos ist wie ihr Leben. Wir steigen ein im Jahr 1933, als Simone Weil 24 Jahre alt war. Schon damals sorgte sie für mehr Unruhe, als es dem französischen Bildungsministerium recht sein konnte. Eigentlich hatte man die junge Lehrerin extra in das bürgerliche Provinznest Roanne in der Nähe von Lyon versetzt. Doch das hielt die kaum 1,50 Meter große Frau nicht davon ab, sich mit vollem Eifer in ihren sozialistischen Aktivismus zu stürzen. Bei jeder Gelegenheit nahm sie den Zug in die Arbeitersiedlungen von Saint-Étienne. Die Hände tief in die mit Tabak gefüllten Manteltaschen vergraben, marschierte sie flotten Schrittes zum Gewerkschaftszentrum, um für die Minenkumpels Vorlesungen zu halten und Abendkurse zu geben. Mit nur ein paar Notizen in der Hand klärte sie die Genossen über Geometrie, französische Literatur und den wissenschaftlichen Sozialismus auf. Danach ging es nicht etwa nach Hause, sondern zum spätabendlichen Stuhlkreis in einer benachbarten Wohnung, wo sie auswendig Homer und Aeschylus deklamierte oder über den Zusammenhang von Produktionsmitteln und Produktionssteigerung referierte. Nicht einmal am Wochenende gab die rote Simone, wie sie seit der Studienzeit genannt wurde, Ruhe. Statt wie andere die Füße hochzulegen, marschierte sie eingewickelt in eine rote Fahne bei den Arbeiterprotesten mit und sang lauthals die Internationale. Doch nicht nur mit ihrem unnachgiebigen Aktivismus, sondern auch durch ihre gedankliche Schärfe sorgte Weil in der französischen Linken für Aufsehen. Ja, geradezu für einen Skandal. So veröffentlichte sie im Herbst 1933 in einer Gewerkschaftszeitung einen Essay, der es in sich hatte. Darin stellte sie pointiert heraus, wie Hitler-Deutschland und Stalins Sowjetunion einander in ihrer politischen Wirklichkeit immer mehr ähnelten. Hitler habe in wenigen Monaten ein Regime geschaffen, das sich dem russischen angleiche, nach dem Prinzip eine Partei an der Macht und alle anderen im Gefängnis. Für die Sozialisten Frankreichs kam Weils Analyse einem Hochverrat gleich. Allerdings war Weil für ihre moralische Integrität und Prinzipientreue berüchtigt, was ihren Worten zusätzlich Gewicht verlieh. Schließlich nahm niemand es mit der Solidarität ernster als Simone. Sobald sie ihr Lehrgehalt bekam, behielt sie nur so viel, wie einem arbeitslosen Fabrikarbeiter zustand. Den Rest verschenkte sie an Kameraden in Not.
Wie man sieht, war Simone Weil nicht nur eine selbstlose und unermüdliche Kämpferin für den Sozialismus, sondern etablierte sich auch früh als politische Denkerin.
Wei sah die Katastrophe vor Augen, als Hitler in Deutschland an die Macht kam. Und tatsächlich dauerte es nicht lange, bis es sie auch ganz persönlich traf.
Blink Nummer 2. Hannah Arendt wird am Alexanderplatz verhaftet.
Simone Weil hatte die deutsche Katastrophe treffend analysiert. Das hätte auch ihre Kollegin Hannah Arendt bestätigen können. Eines Morgens, im Mai 1933, wurde die jüdische Philosophin zusammen mit ihrer Mutter in einem Café am Berliner Alexanderplatz verhaftet und zum Verhör auf die Polizeistation gebracht. Der junge Polizeikommissar, der Hannah Arendt verhörte, schien eher ein naiver Mitläufer als ein Überzeugungstäter zu sein. Offenbar hatte er keine Ahnung, warum sie eigentlich vor ihm saß und wie er mit ihr verfahren sollte. Glücklicherweise stand ihr Name nicht in der Gestapo-Kartei und so brauchte sie bloß die Ratlose zu spielen. Dabei hätten die Nazis allen Grund gehabt, Arendt ins Visier zu nehmen. Nach dem Reichstagsbrand Ende Februar 1933 war es zu großen Verhaftungswellen gekommen und Arendt begann, Verfolgte in ihrer Wohnung zu verstecken. Sie wusste genau, was sie damit riskierte. Dieses Mal hatte die Philosophin jedoch Glück und kam noch am selben Tag frei. Allerdings war sie nun umso fester entschlossen, ihrer deutschen Heimat den Rücken zu kehren. Sie ahnte, dass es für sie nicht lange gut gehen konnte, denn der Verfolgungsdruck auf die deutschen Juden wuchs täglich. Und niemand wusste in diesen Tagen besser als sie, wie tief der Antisemitismus in Deutschland seine Wurzeln geschlagen hatte. Seit 3 Jahren hatte Arendt nämlich an einem Buch über Rahel van Hagen gearbeitet, eine deutsch-jüdische Intellektuelle des 18. und 19. Jahrhunderts. Anhand einer collagenhaften Beschreibung ihres Lebens zeigte Arendt auf, womit das gebildete deutsche Judentum schon so lange zu kämpfen hatte. Van Hagen sehnte sich nach Zugehörigkeit, fürchtete sich aber gleichzeitig vor dem weit verbreiteten Antisemitismus. Und so begann sie, ihre jüdische Herkunft zu verneinen. Sie wollte sich nicht auf ihren Glauben reduzieren lassen. Doch gerade diese Weigerung stürzte sie in eine tiefe Identitätskrise und sie verlor sich zunehmend selbst. Für Arendt war Van Hagen wie ein Spiegel ihrer eigenen Situation. Auch sie hatte schon vor Hitler gegen eine dreifache Marginalisierung gekämpft, als Frau, Jüdin und Intellektuelle.
Wir können festhalten, dass Hannah Arendt schon früh über Deutschlands tief verwurzelten Antisemitismus reflektierte. Dass sie selbst aus Nazi-Deutschland fliehen konnte, verdankte sie am Ende einem glücklichen Zufall.
Ähnlich wie Simone Weil sah Hannah Arendt Deutschlands Situation im Jahr 1933 als hoffnungslos an.
Blink Nummer 3. Ein Aprikosencocktail verändert die französische Philosophie.
Noch unbeleckt von politischen Sorgen war die 26-jährige Philosophielehrerin Simone de Beauvoir. Zum Jahreswechsel 1932-33 saßen sie und ihr Partner Jean-Paul Sartre in einer Pariser Bar und lauschten gebannt ihrem ehemaligen Studienkollegen Raymond Aron. Was der Philosoph von der neuesten Strömung der deutschen Philosophie berichtete, ließ Sartre vor Erregung erbleichen. Alle drei hatten einen Aprikosencocktail vor sich stehen, die Spezialität des Hauses. Aron deutete auf sein Glas und sagte, man könne bloß über dieses Getränk sprechen und es würde zu Philosophie. Damit brachte er anschaulich einen neuen Denkansatz auf den Punkt, den der deutsche Philosoph Edmund Husserl angeregt hatte, die Phänomenologie. Sartre und Beauvoir erkannten sofort, welches Potenzial in diesem Denkweg schlummerte. Statt sich im ewigen Kampf zwischen Materialismus und Idealismus zu verstricken, kehrte man zu den Sachen selbst zurück, wie Husserl es nannte. Was für eine kreative, welthaltige und abenteuerliche neue Philosophie! Kaum ein halbes Jahr später reiste Sartre denn auch nach Deutschland, um sie im Land ihres Ursprungs zu studieren. In Briefen tauschte sich das Paar über ihre Lektüre aus. Denn auch Beauvoir las fleißig Husserl, natürlich im deutschen Original. 1934 folgte sie Sartre nach Berlin. Das mag allerdings auch damit zu tun gehabt haben, dass er dort eine Affäre mit der Ehefrau eines Mitstipendianten angefangen hatte. Zwar hatte das Philosophenpaar schon während des gemeinsamen Studiums einen Vertrauenspakt geschlossen, wonach Eifersucht in ihrer Beziehung keinen Platz haben sollte. Aber es konnte sicher nicht schaden, vor Ort nach dem Rechten zu sehen. Vertrauen hin oder her. In Deutschland hielt Beauvoir vor allem ihre Reiseeindrücke fest. Mit philosophisch geschärftem Blick schrieb sie über dieses und jenes Phänomen, blieb dabei jedoch erstaunlich blind für das politische Geschehen. Dass Hitler das Land mit seiner Terrorherrschaft überzog, erwähnte sie mit keinem Wort. Dabei waren Gleichschaltung und Verfolgung in vollem Gange. Während Simone Weil ihre Deutschlandreise dazu genutzt hatte, den Faschismus zu analysieren, ließ sich Beauvoir an Sartres Seite durch das Berliner Nachtleben treiben und wägte architektonische und kulinarische Erlebnisse ab. Ein größerer Kontrast ließe sich nicht denken.
Für Simone de Beauvoir diente die Philosophie Anfang der 1930er Jahre also vor allem der Selbstentfaltung und Erfahrungssuche. Gesellschaftliche Fragen trieben sie weniger um.
Doch das sollte sich mit dem Kriegshunger der Nazis ändern. Beauvoir und Sartre blieben nur noch wenige Jahre, um sich als Bohemians auszuleben.
Blink Nummer 4. Ayn Rand schreibt einen philosophischen Blockbuster.
Die 27-jährige Ayn Rand konnte sich solche Unbeschwertheit nicht leisten. 1934 saß die Autorin und Philosophin in ihrem New Yorker Apartment über einem ihrer zahllosen Schreibprojekte, seien es Kurzgeschichten, Drehbücher, Dramen oder ihr Roman. Bis jetzt konnte sie kaum Erfolge vorweisen und zu allem Überfluss war sie auch noch pleite. Dabei hatte sie schon 1929 in ihrem Tagebuch geschworen, sich ab sofort ausschließlich ihrer Arbeit zu widmen. Bestand nicht das Geheimnis des Lebens darin, reiner Wille zu sein? Man musste nur wissen, was man wollte, und es auch tun. Es zählen nur Wille und Kontrolle. Alles andere, so Rand, kann zur Hölle fahren. An Motivation mangelte es ihr also nicht. Außerdem wusste sie, was sie erreichen wollte. Eine Kunst, die philosophisch komplexe Fragen in fiktionalen Werken so verhandelt, dass auch ein Massenpublikum gebannt folgt. Ob im Kino, Theater oder Lesesessel. Immerhin, 2 Jahre zuvor hatte sie ihr Spielfilmdrehbuch Red Porn verkauft, auch wenn die Umsetzung auf sich warten ließ. Im Zentrum der Geschichte steht eine US-Amerikanerin, die sich auf eine abgelegene Gulag-Insel einschiffen lässt, um ihren inhaftierten Ehemann zu befreien, einen russischen Ingenieur. Ihr Plan ist, den Lagerleiter zu verführen, seine Liebe zu gewinnen und ihn vom unschätzbaren Wert jedes Menschen zu überzeugen. Vor allem natürlich dem ihres Mannes. Die Geschichte enthielt alles, was Rand sich vorgenommen hatte. Sie bot einen spannenden Plot mit ideologischer Grundierung, die vor allem das menschenverachtende System der Sowjetunion entlarven sollte. Rand wusste genau, wogegen sie ihre furchtlose Heldin antreten ließ. Immerhin war sie selbst als Alissa Rosenbaum in eine wohlhabende jüdische Apothekerfamilie in St. Petersburg hineingeboren worden. Als das Geschäft während der Revolution von 1918 geplündert wurde, mussten die Rosenbaums fliehen. Zwar konnten sie wenige Jahre später zurückkehren, aber Status, Wohlstand und Hoffnung waren verloren. Doch der Überfliegerin Alissa gelang es, der verhassten Sowjetdiktatur den Rücken zu kehren und zu einem Studienaufenthalt in die USA zu reisen. Es war für sie keine Frage, dass sie dort bleiben würde. In der Hoffnung, ihre Familie nachholen zu können, setzte sie alles an ihren American Dream, inklusive ihrem neuen Namen, Ayn Rand.
Halten wir fest. Das Trauma der russischen Revolution befeuerte Ayn Rands ideologischen Kreuzzug gegen den Kommunismus und mit den Mitteln der Kunst.
Und dank ihrer gnadenlosen Verbissenheit sollte es nicht lange dauern, bis sich der ganz große Erfolg einstellte.
Blink Nummer 5. Simone Weil erkundet das Wesen des Krieges.
Ende der 1930er Jahre traten Simone Weils schlimmste Befürchtungen ein. Der Totalitarismus schien unaufhaltsam und kostete Millionen Unschuldige das Leben. Das brachte die Denkerin an die Grenze ihrer Kraft. Schließlich war es stets ihre oberste Maxime gewesen, sich ganz und gar mit den Leidenden zu identifizieren. Die Lage schien aussichtslos. Hitler breitete sich in Europa aus, seine Schergen organisierten den Massenmord. Auch Stalin hatte seine Schreckensherrschaft in der Sowjetunion stabilisiert und überfiel 1939 Finnland. Währenddessen standen sich an der deutsch-französischen Grenze 2 Millionen Armeen gegenüber. Monatelang hielt Frankreich den Atem an. Diesen Drôle de Guerre, also den Sitzkrieg, verlebte Wei in der Pariser Wohnung ihrer Eltern. Angesichts des bevorstehenden Blutbads wandte sie sich der Philosophie zu, um das Geschehen und die Folgen für ihre Landsleute gedanklich zu durchdringen. In den Wintermonaten des Jahres 1939-40 arbeitete Wei an einer philosophischen Meditation über kriegerische Gewalt. Dabei zog sie Homers Ilias als eine Art Quelltext heran und stellte grundlegende Fragen. Was ist das Wesen des Krieges? Was macht er mit den Opfern, was mit den Tätern? Unter dem Titel »Die Ilias« oder »Das Poem der Gewalt« lieferte sie damit im ersten Jahr des Zweiten Weltkriegs eine der tiefgründigsten philosophischen Analysen des Krieges und zugleich eine düstere Vision dessen, was der Menschheit unmittelbar bevorstand. Zunächst zeigte Wei auf, dass Gewalt immer eine Eigendynamik entwickelt und stets Sieger und Besiegte gleichermaßen verschlingt. Diese Entgrenzung der Gewalt verdinglicht den Menschen und das auf mehreren Ebenen. Zum einen fühlt sich das Opfer körperlicher Gewalt zum Ding herabgesetzt, was es in letzter Konsequenz auch wird, indem es ermordet wird. Zugleich lässt Gewalt die Menschen erstarren, ja regelrecht versteinern, selbst da, wo sie nicht oder noch nicht tötet. Das menschliche Bewusstsein erträgt die Vorstellung nicht, jederzeit ausgelöscht werden zu können. Schon die Erwartung der Gewalt lässt den Menschen bei lebendigem Leibe zum Ding verkommen. Somit ist der moderne Krieg gewissermaßen eine Form von Sklaverei, denn er ist in Weis Worten ein Tod, der das ganze Leben durchzieht.
Wie du siehst, sah Simone Weil bereits in den ersten Monaten des Zweiten Weltkriegs das bevorstehende Elend voraus und versuchte, die Gräuel des Krieges gedanklich zu erfassen.
Wie es für sie typisch war, stützte sich die Denkerin bei ihren Überlegungen auch auf ihre eigenen Erfahrungen, zum Beispiel als Freiwillige im Spanischen Bürgerkrieg.
Blink Nummer 6. Hannah Arendt flüchtet vor Freund und Feind.
Für Hannah Arendt wurde das heraufziehende Grauen bald zur schmerzhaften Realität. Nachdem sie 1933 aus Deutschland fliehen musste, über Tschechien, Italien und die Schweiz, verbrachte sie einige Jahre im französischen Exil. Kurz bevor die Nazis auch Frankreich überrannten, wurde sie wegen ihres deutschen Passes plötzlich als feindliche Ausländerin deklariert, trotz ihrer jüdischen Herkunft. Zusammen mit 6000 anderen Frauen wurde sie in einem Lager nahe der Pyrenäen interniert. Kurz darauf kapitulierte die französische Regierung und unterzeichnete ein Auslieferungsabkommen mit den Nazis. In ihrem 1943 veröffentlichten Essay »Wir Flüchtlinge« konstatierte Arendt bitter, dass mit den deutschen Juden in Frankreich eine, wie sie es nannte, ganz neue Gattung von Menschen geschaffen worden sei. Sie seien von ihren Feinden ins Konzentrationslager und von ihren Freunden ins Internierungslager geschickt worden. Anders ausgedrückt, vor der Kapitulation sperrte man sie weg, weil sie Deutsche waren. Danach hielt man sie gefangen, weil sie Juden waren. Jahrzehnte später reflektierte Arendt in ihrem Hauptwerk »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft« aus dem Jahr 1955 über diesen Wahnsinn. Die Gefangenen hatten nichts getan, das eine Haft rational gerechtfertigt hätte. Ihr Verbrechen bestand in ihrem bloßen Dasein. Sie wurden gar nicht als Individuen anerkannt. Damit standen sie noch unter jedem Schwerverbrecher oder Mörder. Fast gleichlautend mit Simone Weil stellte Arendt fest, dass die Konzentrationslager eine flächendeckende Verdinglichung erzeugten. Sie erschufen lebendige Leichen. Denn das Lagerwesen war so konzipiert, dass es die Seele und den Charakter der Inhaftierten zerstörte, ohne dass der Körper ebenfalls mit vernichtet werden musste. Als bei der Kapitulation das Chaos ausbrach, gelang es Arendt mit einer Mischung aus Mut und Glück, aus dem Lager zu fliehen. Mit nichts als ihrer Zahnbürste schlug sie sich in endlosen Tagesmärschen bis nach Lourdes durch und von da aus weiter nach Montauban. Hier fand sie im Juni 1940 ihren Ehemann Heinrich Blücher wieder. Die beiden hatten erst vor kurzem geheiratet und Arendt hatte kaum zu hoffen gewagt, ihn jemals wiederzusehen. Ein Jahr später gelang es dem Paar, gemeinsam mit Arendts Mutter über Lissabon nach New York zu fliehen, wo sie ins Exil gingen.
Das zeigt, Hannah Arendts bahnbrechendes Werk zum Totalitarismus speiste sich auch aus den eigenen Erfahrungen als Verfolgte.
Gerade mit Blick auf die europäischen Flüchtlingslager ist Arendts Werk heute aktueller denn je. Wie ging Simone de Beauvoir mit der Besatzung um?
Blink Nummer 7. Die Geburt des Existenzialismus unter der Hakenkreuzfahne.
Im Sommer 1940 rollte die deutsche Wehrmacht auf Paris zu und trieb Millionen Menschen in die Flucht. Auch Simone de Beauvoir schloss sich dem Exodus an und floh aus der Stadt. Sie fand Unterschlupf in einem kleinen Dorf im Westen Frankreichs, wo sie vorerst in Sicherheit war. Was mit Sartre geschehen war und ob er noch lebte, wusste sie nicht. Und so wurde diese Zeit zur schwersten ihres Lebens. Nach einigen Wochen sprach es sich herum, dass die Nazis die französische Zivilbevölkerung mehr oder weniger in Frieden ließen. Das hieß natürlich die nicht-jüdische Zivilbevölkerung. Etliche Kriegsgefangene machten sich bereits wieder auf den Weg zu ihren Familien. Auch Beauvoir kehrte ins besetzte Paris zurück, wo sie endlich Sartre wiedersah. Er war bei der Kapitulation in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten, hatte es aber unbeschadet überstanden. Das Intellektuellenpaar war also wieder in seinem alten Habitat vereint, nur dass jetzt überall Hakenkreuzfahnen wehten. Sartre wollte unbedingt dem französischen Widerstand beitreten, doch die Résistance-Kämpfer nahmen ihn nicht recht ernst. Also wandten sich beide ganz der Philosophie zu. Sartre vollendete im Jahr 1942 sein Hauptwerk, das Sein und das Nichts. Und auch Beauvoir gelang ein philosophischer Durchbruch, aber der Reihe nach. Sartres Philosophie des Existenzialismus hatte ursprünglich stark nihilistische Züge. In seinem Hauptwerk gab es gerade einmal 5 Seiten zur Moral und dabei ging es nur um das Bewusstsein des Einzelnen. Beauvoir erkannte das Problem der existenzialistischen Einzelperson, die nur um ihre individuelle Freiheit besorgt ist, sich aber wenig für die Freiheit der anderen interessiert. Inspiriert von ihrem intensiven Hegel-Studium entwickelte sie deshalb eine eigene Freiheitsphilosophie. Dabei legte sie den Schwerpunkt auf die wechselseitige Anerkennung. Wirklich frei sei das Bewusstsein nur, wenn es zugleich die Freiheit der anderen anerkenne und helfe, diese zu verwirklichen. Für Beauvoir gehörte es also untrennbar zum Existenzialismus dazu, sich stets auch solidarisch gegenüber den Schwächsten der Gesellschaft zu verhalten. Dieser Gedanke tauchte vor allem in ihren Tagebüchern und Romanen auf. Möglicherweise hat das dazu beigetragen, dass er später wesentlich Sartre zugerechnet wurde.
Wir können festhalten, dass Simone de Beauvoir sich mit der deutschen Besatzung arrangierte und gemeinsam mit Sartre neue philosophische Gedanken erkundete.
Dass die beiden durchaus opportunistisch Theater und Zeitschriften für ihre Karriere nutzten, die offen mit den Nazis kollaborierten, wurde ihnen nach dem Krieg zum Vorwurf gemacht.
Blink Nummer 8. Ayn Rand, die intellektuelle Aristokratin.
1942, auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs, galt Ayn Rands Sorge der US-amerikanischen Gesellschaft. Sie fürchtete, dass die kollektivistische Ideologie, egal ob in nationalsozialistischer oder kommunistischer Wandlung, auch ihr neues Heimatland unterwandern würde. Besonders Präsident Franklin D. Roosevelt, der eine entschieden linke Politik umsetzte, war ihr dabei ein Dorn im Auge. So recht wollte der Gegenschlag jedoch nicht glücken. Ein Jahr lang versuchte Rand, eine radikal-libertäre Gruppierung auf die Beine zu stellen, die sie intellektuelle Aristokraten nennen wollte. Sie sollte den US-Amerikanern, die in überwältigender Mehrheit Roosevelt gewählt hatten, begreiflich machen, dass die breite Masse grundsätzlich zur Idiotie neigt. Allerdings, wie sollte man die Menschen für sich einnehmen, wenn die eigene Botschaft zutiefst elitär war? Oder zugespitzt formuliert, wie die Masse von ihrer eigenen Dummheit überzeugen? Diesen Widerspruch konnte das Projekt nie überwinden. Also zog sich Rand wieder auf ihr altes Schlachtfeld zurück, das Schreiben. Nach Jahren der ewigen Absagen wendete sich hier endlich das Blatt und sie bekam den Zuschlag für ihren 1943 erschienenen Roman The Fountainhead. Der Abgabetermin war kaum zu schaffen, aber Rand nahm es sportlich. Anfang 1942 arbeitete sie Tag und Nacht, lebte von Zigaretten und Pralinen, schlief nur stundenweise und lieferte jede Woche 25 druckfertige Seiten ab. Diesmal war sie ihrer Sache sicher. Der Held ihres Romans, Howard Roark, war nach dem Vorbild des US-amerikanischen Star-Architekten Frank Lloyd Wright gestaltet, den sie zutiefst bewunderte. Der fiktive Architekt Roark ist jedoch beinahe übermenschlich. Seine Autonomie, sein Genie und sein Egoismus, den Rand entschieden positiv wertete, sprengen jeden Rahmen. Konsequenterweise sprengt Roark dann auch sein eigenes Bauprojekt, eine Siedlung des sozialen Wohnungsbaus. Und zwar in dem Moment, als ein Komitee über Roarks Kopf hinweg einige Änderungen beschließt. Die nachfolgende Gerichtsverhandlung gerät zum Showdown zwischen dem radikalen Ideal individueller Schöpferkraft und dem kleingeistigen Konsens der Massen. Für Rand gab es nur eine Freiheit, und zwar die Freiheit vom Anderen. Deshalb muss das Individuum in ihrer Ethik stets vollkommen unabhängig von der Gesellschaft sein und dies auch vertraglich zugesichert bekommen. Und das einzige Mittel, das unter dieser Voraussetzung so etwas wie Gesellschaft ermöglicht, ist das Geld. In Rands Vorstellung mussten in einem unbeschränkten, unregulierten Kapitalismus unweigerlich die Besten an die Spitze kommen.
Was wir daraus lernen: Rand wollte in ihren Geschichten zeigen, dass jegliche Einschränkung individueller Freiheit unweigerlich in Unrecht und Barbarei endet.
Tatsächlich wurde Rand damit zum Star der US-amerikanischen Rechten und Libertären und prägt bis heute den ideologischen Diskurs.
Das waren unsere Blinks zu Feuer der Freiheit, ein philosophisches Porträt vier großer Denkerinnen. Stellen wir uns zum Schluss noch einmal die Frage, was hat das Leben und Denken dieser vier Philosophinnen so besonders gemacht? Die Antwort ist, dass sie inmitten der größten Katastrophe der Moderne für die Freiheit kämpften und mit ihrem Denken und Handeln andere ermutigten, es ihnen gleich zu tun. Sie fanden Antworten auf die Frage, woher das Böse kommt und wie es uns gelingen kann, angesichts des Grauens unsere Menschlichkeit zu bewahren. Wie wirken diese Heldinnen der modernen Philosophie also fort? Ihr Denken prägt bis heute den politischen und philosophischen Diskurs, und viele ihrer Ideen sind bis heute aktuell, sei es zum Thema totalitäre Gewalt, moralisches Handeln oder in der Frage, was es heißt, ein wahrhaft freies Leben zu führen. Das war's. Wir hoffen sehr, wir haben deine philosophische Neugier geweckt, bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal.